In der folgenden Episode geht es um körperliche bzw. sexualisierte Gewalt. Die Episode beschreibt in Teilen diese Taten. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist, und überlege dir, ob du die Episode nicht lieber überspringst.
Tragisches Ende der Geschichte war, dass er nach der ursprünglich angeordneten nachträglichen Sicherungsverwahrung mehr oder weniger von heute auf morgen auf die Straße gesetzt wurde. Es gab aber niemanden, der ihn dann aufnehmen wollte. Das hat dann dazu geführt, dass ein altes Haus, was abrissreif war, reaktiviert wurde. Und er hat da als einziger Bewohner dann drin bewohnt in diesem Haus. Und weil er als gefährlich galt, ist dann Personenschutz angeordnet worden, sodass zwei Polizeibeamte da auch noch täglich dann dabei waren. Und er hat es trotzdem geschafft, gegen Weisungen der Führungsaufsicht zu verstoßen, also Alkohol zu konsumieren und dann auch Straftaten zu begehen.
Ost-West-Fälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Er wurde in den Medien als Dauergast der Bielefelder Gerichte bezeichnet. Über 40 Jahre lang beging der Bielefelder Hans P. zum Teil schwerste Straftaten. Unter anderem tötete er einen Trinkkumpanen und verletzte einen schwer. In seinem allerletzten Prozess ging es um die Vergewaltigung einer widerstandsunfähigen Frau. Den Großteil seiner Taten beging Hans P. im Vollrausch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast ist der Bielefelder Strafverteidiger Carsten Ernst. Hallo Carsten.
Hallo.
Carsten, du hast besagten Hans P. damals in seinem letzten Prozess verteidigt. Ein Richter vom Landgericht Bielefeld beschrieb Hans P. einmal so: Er ist eine tickende, mit 3 Promille eine explodierende Zeitbombe. Carsten, als Verteidiger lernst du die Angeklagten, ja, nochmal anders, vielleicht auch näher kennen. Wie hast du Hans P. damals, als du ihn kennenlerntest, wahrgenommen?
Tatsächlich ist es so, dass ich Hans P. nicht nur in seinem letzten Prozess verteidigt habe, sondern ihn letztlich fast insgesamt über einen Zeitraum von 20 Jahren begleitet habe. Ach. Und ihn dadurch natürlich sehr, sehr gut kennengelernt habe und sagen kann, dass er ein Mann mit 2 Gesichtern war. Ein Gesicht war das Nüchterne, wo er zugänglich war, offen war, durchaus eloquent war und sich ausdrücken konnte. Das andere, und das habe ich auch kennengelernt, das Gesicht im alkoholisierten Zustand, und das war dann, muss man sagen, tatsächlich kein Gesicht, sondern eher eine Fratze.
Hans P. wurde ja von den Medien als Dauergast der Bielefelder Gerichte beschrieben. Sein Strafregister ist auch wirklich erschreckend beeindruckend. Kannst du uns da mal einen kleinen Überblick verschaffen?
Bei Hans P. kann man zusammenfassend sagen, dass er einen Streifzug durch das gesamte Strafgesetzbuch hingelegt hat. Das geht los bei Diebstahlsdelikten, bei einfachen Diebstahlsdelikten, geht dann über Einbruchsdelikte zu Körperverletzungsdelikten bis hin zu Tötungsdelikten und Sexualdelikten. Also einmal das komplette Programm des Strafgesetzbuchs inklusive der Maßregeln von der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt über die Unterbringung in der Psychiatrie bis letztlich zur Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, hat er alles gemacht, was das Strafgesetzbuch so hergibt.
Also angefangen hat es ja schon 1962 mit der ersten Haft. Ist das richtig?
Tatsächlich ging das sehr früh los bei ihm, schon in dem Jugendbereich. Das waren noch die, ja, so kann man sagen, etwas harmloseren Delikten. Das war 1962 das erste Mal, wo es eine Inhaftierung gegeben hat. Dann ist er zwischenzeitig auch mal, er hat eine Kochausbildung gemacht und hat in verschiedenen Lokalitäten dort als Koch und als Kellner gearbeitet und ist dann ins Ausland gegangen, nach Frankreich über einen Zeitraum von 2 Jahren, und hat dort auch 10 Monate Gefängnis sich dann eingefangen, weil er dort auch in Frankreich mit Diebstahls- und mit Betäubungsmitteldelikten aufgetreten ist. Und richtig schlimm wurde es dann in Verbindung mit ganz erheblichem Alkoholkonsum Mitte der 80er Jahre. Da ist dann seine Ehe gescheitert und er kam dann gänzlich auf die schiefe Bahn. Und es kam dann in der Folgezeit zu ganz erheblichen Delikten. Er quälte zum Beispiel eine Frau, indem er ihr mehrfach Brandwunden mit Zigarren zugefügt hat. Und es kam dann dort auch zu einer Vergewaltigungssituation. Und das Ganze gipfelte dann letztlich, dass er einen Trinkkumpan mit über 4 Promille dann getötet hat und die Leiche dann durch Quelle in Bielefeld transportiert hat und in einem Müllcontainer letztlich dann entsorgt hat. Und diese Taten, also diese ganzen besonders schweren, rohen Taten, die hat er immer im Vollrausch begangen.
Und das lässt darauf schließen, dass Hans P. viele Jahre auch seines Lebens in Haft verbracht. Wie viel waren es insgesamt?
Ich habe es nie ganz konkret mal ausgerechnet, aber ich würde aus der Summe sagen, dass es mit Sicherheit 30 Jahre waren, die Hans P. entweder in Haft oder in verschiedenen Unterbringungsmaßnahmen, Entziehungsanstalt, Maßregelvollzug, Sicherungsverwahrung verbracht hat. Also wenn man so will, ein zweifaches lebenslänglich, dann tatsächlich in Unfreiheit dann gewesen ist. Letztlich hat dann das letzte Urteil dann dazu geführt, dass er endgültig in der Sicherungsverwahrung gelandet ist. Bis dahin war es aber ein sehr, sehr, sehr weiter Weg und es hat da verschiedene sehr interessante Entscheidungen des Bundesgerichtshofs auch gegeben.
Kommen wir später noch drauf. Carsten, viele seiner Taten begingen Hans P. ja im Rausch, im Alkoholrausch. Ist richtig, wenn ich sage, der Alkohol hat ihn und sein Leben bestimmt und kaputt gemacht und das Leben anderer Menschen auch?
Das wird man ganz deutlich so sagen müssen. Und leider hat der Alkohol bei ihm in der Form, wie er ihn auch konsumiert hat, dann dazu geführt, dass letztlich ja alles kaputt gegangen ist. Das muss man ganz klar sagen. Man muss sich einfach vorstellen, dass Hans P. die allermeisten Taten im Zustand einer erheblichen Alkoholisierung dann begangen hat. Und da stellt man sich natürlich immer die Frage, was heißt das, eine erhebliche Alkoholisierung? Das waren bei Hans P., um nur einmal so eine Vorstellung zu geben, Konsummengen von 1 bis 3 Flaschen Korn am Tag.
Oh.
Und Taten, die begangen werden im Zustand einer Promillezahl jenseits von 4 Promille. Das sind Werte, wo ein Normaltrinker, wenn es sowas gibt, mindestens auf der Intensivstation landen würde. Und in dem Zustand hat Hans P. dann die gravierenden Straftaten begangen, sodass er da letztlich dann wegen Vollrausch verurteilt wurde. Und tatsächlich ist das eben eine im Grunde sehr tragische Geschichte, weil mehrfach natürlich versucht wurde, auf ihn einzuwirken in der Form, dass man ihn zunächst mal in einer Entziehungsanstalt untergebracht hat. Das ist eine Maßregelanordnung. Und diese Maßregelanordnung soll eben dazu dienen, dass man lernt, abstinent leben zu können. Das hat bei Hans P. leider nicht funktioniert. Bei ersten Beurlaubungen hat das schon dazu geführt, dass er bei einem täglichen Ausgang dann schon wieder Alkohol konsumiert hat, sodass solche Unterbringungsmaßnahmen letztlich dann gescheitert sind und er dann Haftstrafen verbüßen musste.
Carsten, weißt du irgendwas über seine Kindheit und Jugend?
Letztlich auch nur das, was sich aus den Verfahren dann ergeben hat, die wir miteinander geführt haben, was die Urteilsfeststellungen also waren. Es ist so, dass er nach meinem Kenntnisstand schon sehr früh mit Alkohol in Verbindung gekommen ist. Mir ist in Erinnerung, dass er auch einmal im Rahmen einer Verhandlung gesagt hat, dass er schon seinen Schnuller in Alkohol getunkt bekommen hat, weil er dann ein ruhiges Kind gewesen ist. Und das sind natürlich nicht gerade die allerbesten Voraussetzungen, um sich dann vernünftig zu sozialisieren.
Kommen wir nochmal auf die beiden Gesichter von Hans P. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Bielefeld, Georg Zimmermann, hatte 2016 in seiner Urteilsverkündung über den Angeklagten gesagt, wenn er einem nüchtern gegenüber sitzt, ist ein völlig anderer Mensch. Also Dr. Jekyll und Mr. Hyde, so könnte man das beschreiben.
Ja, tatsächlich muss man das so sehen. Es ist so, ich kenne ihn ja seit über 20 Jahren oder ich habe ihn 20 Jahre lang begleitet und natürlich die allermeiste Zeit dann in diesen Hospitalisierungsbedingungen kennengelernt, sei es in der Unterbringung im Maßregelvollzug oder eben in Strafhaft oder Untersuchungshaft. Und da war er immer nüchtern. Und im nüchternen Zustand, wenn man dann mit ihm spricht, ist es ein sehr eloquenter Mensch, der auch nachdenklich ist, der auch mal grübelt, über die Zukunft nachdenkt. Und dann kenne ich auch die Situation, wo er in Freiheit war, wo er betrunken war und wo letztlich ein vernünftiges Gespräch gar nicht möglich war. Und dann natürlich eine ganz andere Seite dann zum Vorschein kommt. Mir gegenüber nie aggressiv oder ähnliches, aber schon dann in einem Zustand, wo ich sage, wenn da jetzt der Richtige kommt und der Streit dann kommt, kann man sich schon vorstellen, was da entsprechend passieren kann. Und leider ist das dann ja auch in regelmäßigen Abständen nach den jeweiligen Haftentlassungen dann auch passiert. Es ist halt immer wieder zu Gewaltdurchbrüchen gekommen, es ist immer wieder eskaliert und es hat eine Vielzahl von Körperverletzungsverfahren gegeben und Verstöße gegen die Führungsaufsicht, ja, bis das letztlich dann in das Anlassdelikt zur Anordnung der Sicherungsverwahrung gegipfelt ist.
Mhm. Unter anderem hat er ja einen Zechkumpanen getötet und einen schwer verletzt. Was war das für eine Geschichte?
Das waren im Grunde die ganz klassischen Tagesabläufe, so möchte ich es mal sagen, ohne das überspitzt formulieren zu wollen, sondern Hans P. hat jeden Tag Alkohol getrunken. Das ging morgens los mit Korn und hat abends aufgehört mit Korn. Und bei dem ersten Tötungsdelikt, das letztlich als Vollrausch verurteilt wurde, war es so, dass man auch gemeinsam getrunken hat mit dem Zechkumpanen. Und letztlich ist es dann zum Streit gekommen darüber, wer mehr Alkohol getrunken hat. Weil der Alkohol war alle und dann fühlte sich Hans P. vernachlässigt, weil er eben nicht genug Alkohol getrunken hatte. Darüber kam es dann zum Streit und letztlich ist es dann so gewesen, dass er mit mindestens 11 Schlägen mit einer Eisenstange wahrscheinlich dann auf den Kopf von dem Trinkkumpan diesen getötet hat. Sehr ähnlich gelagert war der zweite Fall, wo der Geschädigte überlebt hat. Auch da war es so, dass es dann im Rahmen
Ach, das waren zwei unterschiedliche Fälle.
Ja, zwei unterschiedliche Verurteilungen auch. Ah. Und war auch bei dieser zweiten Verurteilung, die dann zu einer Unterbringung in eine Entziehungsanstalt geführt hat, ist es so gewesen, dass er auch einen Zechkumpan schwer verletzt hat, mit einer Schnapsflasche immer wieder auf den Kopf eingeschlagen hat und letztlich nur von einem anderen Zechkumpan dann davon abgebracht wurde. Aber auch der hat dann erhebliche Verletzungen davon getragen, Unterkieferbruch, Nasenbeinfraktur und ähnliche Dinge und musste dann auch mehrere Wochen stationär dann behandelt werden. Mhm.
Carsten, dein Mandant ist ja auch immer wieder von Psychiatern begutachtet worden. Was ist dabei rausgekommen? Und wie wichtig war das überhaupt? War das wichtig?
Das war sogar ganz zentral in solchen Fallkombinationen. Gerade bei schweren Vorwürfen, bei erheblichen Vorwürfen, Totschlag, sexualisierte Gewalt und ähnliches, ist es in der Regel so, dass von den großen Strafkammern oder von den Schwurgerichten Sachverständigengutachten eingeholt werden. Das ist zum einen wichtig für die Frage der Schuldfähigkeit, ob jemand voll schuldfähig, vermindert schuldfähig oder schuldunfähig gewesen ist. Zum anderen aber auch ganz essentiell wichtig für die Frage von Maßregelanordnungen, derer es hier drei gibt. Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, Unterbringung in der Psychiatrie oder Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. Dafür braucht dann ein Gericht einen Sachverständigen, nicht um sich das alles erklären zu lassen, sondern um die medizinischen Voraussetzungen dafür sich darlegen zu lassen. Mhm. Und das Gericht muss sich dann eine eigene Meinung dazu bilden. Und insofern hat ein Sachverständiger schon eine Schlüsselfunktion in einem Strafverfahren. Und bei Hans P. war es so, dass ich die Anzahl der Gutachten, die jetzt über ihn erstattet wurden, letztlich gar nicht mehr zählen kann, weil er auch in einer Entziehungsanstalt war und im Maßregelvollzug war. Das waren mit Sicherheit 7, 8, 9, 10 Gutachten, also Gutachter, die sich da mit ihm befasst haben. Und unterm Strich wird man sagen können, dass die Gutachter ihm schon sehr frühzeitig ein sehr negatives Zeugnis dann gegeben haben. Die Gutachter haben schon gesagt, dass von ihm ein erhebliches Gefährdungspotenzial ausgeht, wenn er denn Alkohol konsumiert hat, wenn er betrunken ist, dann ist er, wie Dr. Zimmermann das auch im Rahmen seiner Urteilsbegründung seinerzeit gesagt hat, eine tickende Zeitbombe, die dann eben dann leider dann auch des Öfteren mal explodiert ist.
Mhm. Hans P. galt schlechthin als therapieresistent. Das ging sogar so weit, dass keine Bielefelder Einrichtung Hans P. aufnehmen wollte.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz skurrile Situation gewesen. Da muss man letztlich, um das zu verstehen, warum er da nicht aufgenommen werden konnte, ganz lang aufholen. Da kommen wir vielleicht aber auch später nochmal drauf, über den Prozessverlauf, den es da gegeben hat. Ende der Geschichte oder tragisches Ende der Geschichte war, dass er nach der ursprünglich angeordneten nachträglichen Sicherungsverwahrung, die nicht dann gehalten hat, die der Bundesgerichtshof aufgehoben hat und die dann auch das Landgericht Bielefeld aufgehoben hat, mehr oder weniger von heute auf morgen auf die Straße gesetzt wurde. Und weil er auf die Straße gesetzt wurde, musste er ja irgendwo unterkommen. Mhm. Und es gab aber niemanden, der ihn dann aufnehmen wollte. Das hat dann dazu geführt, dass am Bielefelder Südring in Bragwede ein altes Haus, was abrissreif war, reaktiviert wurde. Da waren, glaube ich, 20 Wohnungen oder vielleicht sogar mehr dann drin, die alle unbewohnt waren. Das Haus war also geschlossen. Dieses komplette Haus wurde reaktiviert und er hat da als einziger Bewohner dann drin bewohnt in diesem Haus. Und weil er als gefährlich galt, ist dann ein Personenschutz angeordnet worden, sodass zwei Polizeibeamte da auch noch täglich dann dabei waren und auf der Straße im Grunde gewartet haben, ob da jetzt irgendetwas passiert oder nicht. Und er hat es trotzdem geschafft, gegen Weisungen der Führungsaufsicht zu verstoßen, also Alkohol zu konsumieren und dann auch Straftaten zu begehen. Das ist schon wirklich ein skurriles Stück.
Ja, das kann man sagen. Über 40 Jahre lang Alkoholrausch, Knast, missglückte Therapien. Ganz zum Schluss dieser traurigen Karriere hast du Hans-Peter nochmal verteidigt. Kannst du was zu dem Fall sagen?
Tatsächlich kann man da ganz viel zu sagen zu dem Fall, weil es letztlich der Schlusspunkt einer ganz langen Geschichte gewesen ist, einer ganz langen persönlichen Geschichte für Hans P., aber auch einer ganz langen, ja, strafrechtlichen Geschichte, die auch im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte, Rechtsgeschichte geschrieben hat bei Hans P. Ich habe ihn kennengelernt sehr früh zu Beginn meiner Tätigkeit in der Psychiatrie, wo ich als Jurist tätig war in der Klinik in Lippstadt-Eichelborn. Da habe ich ihn schon kennengelernt, als er dort untergebracht war im Rahmen des Maßregelvollzugs. Und als ich dann in die Strafverteidigung gegangen bin, hat er sich als einer meiner ersten Mandanten an mich gewandt. Und ich habe ihn dann schon begleitet, als es um die Erledigung der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus gegangen ist. Das heißt, ich habe ihn schon in dem ersten Unterbringungsverfahren verteidigt, wo es um die Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung gegangen ist. Und das war eine sehr, sehr lange Geschichte. Das Verfahren hat sich über einen Gesamtzeitraum von 2,5 Jahren hingezogen, mit dem Ergebnis unterm Strich, dass er freigesprochen wurde. Er war also 2,5 Jahre untergebracht, musste dann von der Staatskasse entschädigt werden, ist dann von heute auf morgen nach draußen gekommen. Das war die Situation, die ich eben geschrieben habe mit dem Haus am Südring, und hat dann eine Entschädigung von knapp 30.000 Euro aus der Staatskasse bekommen. Was vielleicht natürlich bei jemandem, der unheilbar alkoholkrank ist, dann durchaus zu Problemen führen kann, die es dann auch in der Folgezeit gegeben hat.
Kommen wir auf den Fall zu sprechen, auf den letzten Fall, wo du ihn verteidigt hast. Was war da passiert?
Der letzte Fall war ein Missbrauchsvorwurf, der ihm gemacht wurde, bei dem er zusammen mit einem Mitangeklagten eine Frau missbraucht haben soll. Es soll so gewesen sein, oder so hat es das Gericht auch festgestellt, dass man sich wieder zu einem gemeinsamen Trink- und Konsumgelage getroffen hat. Also die klassische alte Gefährdungssituation, so auch wieder da. Man hat dann gemeinsam Alkohol konsumiert. Der Mitangeklagte und das Tatopfer hat darüber hinaus auch Heroin konsumiert. Das Tatopfer war schließlich dann total weggetreten im Rausch und hat da auf der Couch gelegen. Und dann kam es zu den Missbrauchshandlungen, die auch auf einem Handy dann gefilmt wurden. Und diese Missbrauchshandlungen wurden jetzt nicht nur von Hans P. begangen, sondern auch von dem Mitangeklagten. Tatsächlich ist es so, dass dieses Handy der Mitangeklagte dann bei sich hatte und zwischenzeitlich dann in Haft gegangen ist. Das Tatopfer hat das selbst also erstmal gar nicht mitbekommen, dass es diese Tat gegeben hat. Und mehr oder weniger durch Zufall ist die Tat dann rausgekommen, dadurch, dass dem Mitangeklagten das Handy weggenommen wurde und als Pfand von einem anderen aus der Szene genommen wurde, weil er irgendwelche Schulden bei der anderen Person hatte. Und diese andere Person hat dann mal reingeguckt ins Handy und dann festgestellt, oh, da gibt's ja ein Video, was vielleicht ein bisschen problematisch ist. Hat dann, weil man sich in der Szene kennt, die Geschädigte angesprochen und die war natürlich alles andere als erfreut darüber zu sehen, dass sie bei einem Missbrauch gefilmt wurde. So ist es zur Anzeige gekommen und so hat es dann letztlich das Verfahren beim Landgericht Bielefeld gegeben, das dann nach langem Hin und Her dann zur Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung geführt hat.
Weißt du, wie das Urteil lautete gegen den Komplizen oder den Mitangeklagten von Hans P.?
Der Mitangeklagte von Hans P. ist im Ergebnis zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er nachvollziehbar schildern konnte, dass er nicht die treibende Kraft bei dem ganzen Geschehen gewesen ist und weil alle letztlich auch intoxikiert waren, sowohl mit Drogen als auch, und das trifft auf Hans B. zu, mit Alkohol. Mit Drogen hat er nicht so viel am Hut gehabt und deshalb hat der eine Bewährungsstrafe bekommen.
Ich muss gerade noch mal was kurz einschieben. Wir haben die Namen aller Beteiligten verändert. Ja, auch den Namen deines Mandanten, Carsten, damit sie nicht gleich erkennbar sind. Denn alle haben das verbürgte Recht auf Anonymität, Opfer wie auch Täter. Und dann möchte ich noch eins sagen. Wir beschäftigen uns hier in diesem Podcast viel mit den Tätern. Das heißt aber nicht, dass wir die Opfer vergessen. So, zurück zu dem Fall. Wie lautete dann das Urteil gegen Hans P.?
Hans P. wurde zu einer vollstreckbaren Freiheitsstrafe verurteilt, also einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Und darüber hinaus wurde die Sicherungsverwahrung angeordnet. Sicherungsverwahrung bedeutet, dass er nach vollständiger Verbüßung der Strafe, die er bekommen hat, danach nicht mehr auf freien Fuß kommt, sondern so lange in Haft bleibt, wie eine Gefährlichkeit von ihm ausgeht. Wie also Gutachter sagen, dass er für die Allgemeinheit gefährlich ist. Auch dagegen hat er sich noch einmal gewehrt. Wir haben da noch einmal Revision eingelegt. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung und ich sage bewusst die Anordnung der Sicherungsverwahrung, weil es die dritte war, die hat dann letztlich gehalten. Die beiden vorherigen Anordnungen der Sicherungsverwahrung sind beide aufgehoben worden.
Aber warum? Wenn klar war, dass der so gefährlich ist, sobald der Alkohol trinkt.
Ja, jetzt kommt es darauf an, in welchem Umfang ich das erklären soll. Denn die Langfassung dauert sicherlich eine Dreiviertelstunde, aber vielleicht besser die Kurzfassung und die verständliche Kurzfassung. Tatsächlich ist es das, was ich eingangs sagte, dass Hans P. nicht nur in persönlicher Hinsicht, sondern auch in rechtlicher Hinsicht mit Sicherheit Geschichte geschrieben hat. Es war so, dass Hans P. ursprünglich bei dem ersten Missbrauchsvorwurf, also diese Straftat in Verbindung mit den Brandverletzungen, da hat er ursprünglich die Sicherungsverwahrung schon im Jahr 2001 angeordnet bekommen. Der Bundesgerichtshof hat diese Sicherungsverwahrungsanordnung kassiert mit dem Argument, dass Sicherungsverwahrung das letzte Mittel ist. Das ist die Tür, die im Grunde zugeschlagen wird, wo es dann nur noch ein kleines Fenster gibt. Und hat gesagt, vorrangig müsse man eine Unterbringung in der Psychiatrie erproben. Das ist dann erfolgt in einem weiteren landgerichtlichen Prozess. Er hat also diese Unterbringungsanordnung bekommen und war dann in Lippstadt-Eichelborn. Dort habe ich ihn kennengelernt. Und ich habe dann gemeinsam mit ihm die Erledigung der Unterbringung betrieben, weil dann ein Gutachter festgestellt hat, Hans P. ist nicht krank, der ist gefährlich. Und wer gefährlich ist, aber nicht krank ist, der kann dann in die Sicherungsverwahrung, aber der gehört nicht in die Psychiatrie. Weshalb dann das Landgericht Bielefeld die sogenannte nachträgliche Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung geprüft und angeordnet hat. Auch dagegen habe ich Revision eingelegt und dann hat es eine Verhandlung beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe gegeben mit dem Ergebnis, dass das Verfahren aufgehoben wurde, die Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung erneut zurückverwiesen wurde zum Landgericht Bielefeld und dann hinterher festgestellt wurde, dass diese Unterbringungsanordnung, die nachträgliche Unterbringungsanordnung, rechtswidrig war. Deswegen wurde er dann freigesprochen. Das lag an dem Gesetzestext des Paragraphen 66b StGB Und so hat letztlich Hans P. dazu beigetragen oder dazu geführt, dass sein Fall eine Änderung eines Gesetzestextes zur Folge hatte. Ach. Also auf Grundlage seines Falls ist die Vorschrift des § 66b StGB geändert worden, aber er ist dadurch die Maschen geschlüpft dann in der Situation und ist dann frei gewesen, hat diese Entschädigung bekommen. Und dann hat es letztlich dann eben diese letzte Tat, wo ich ihn begleitet habe, da hat es ihn dann erwischt und da hat es dann die originäre Anordnung der Sicherungsverwahrung gegeben. Dies 2001, also 17 oder 18 Jahre vorher schon mal gegeben hat.
Ach so. Carsten, Hans P. erkrankte schließlich an Krebs, sehr schwer an Krebs. Hatte das irgendwie Einfluss auf seine Haftbedingungen oder Verurteilung oder irgendetwas?
Natürlich hat das Einfluss darauf. Das hat Einfluss alleine darauf, wer ihn, und ich muss ja sagen, kannte, muss man schon sagen, dass er im Laufe der Jahre ganz erheblich abgebaut hat. Es lag natürlich einmal daran, dass er von Jahr zu Jahr älter wurde, aber auch mehr und mehr durch die Erkrankung gezeichnet war. Mhm. Er hat da diverse Chemotherapien auch über sich ergehen lassen und war dann letztlich auch körperlich eingeschränkt, schon zum Zeitpunkt des letzten Verfahrens, wo es die Sicherungsverwahrung dann gegeben hat. Und das war letztlich eins der letzten Argumente, die uns dann auch übrig blieben, zu sagen, Sicherungsverwahrung ist jetzt nicht das letzte Mittel, weil er im Grunde durch die Krankheit schon so gezeichnet ist, dass alleine durch die körperliche Konstitution letztlich keine weitgehende Gefahr mehr von ihm ausgeht.
Wo ist er dann geblieben?
Er ist dann, nachdem die nachträgliche Sicherungsverwahrung, oder nicht die nachträgliche, sondern die originäre Sicherungsverwahrung ausgesprochen wurde, dann zunächst in der JVA in Werl gewesen. Dort wird Sicherungsverwahrung vollzogen und ist dann hinterher nach Aachen gekommen, in die JVA nach Aachen, wo er dann letztlich auch verstorben ist. Und dort gab es eben besondere Haftbedingungen dann, wo dann ältere Inhaftierte dann auch untergebracht und inhaftiert werden.
Wie erging es deinem Mandanten in Haft?
Es ist ja letztlich so, dass Hans P. für ihn das jetzt nicht wirklich etwas Neues war, inhaftiert, seiner Freiheit beraubt zu sein, sondern über 30 Jahre kennt er das ja. Und wenn irgendjemand das System kennt, dann wird es sicherlich er gewesen sein. Das heißt, er hat natürlich für sich immer Mittel und Wege gefunden, sich mit der aktuellen Situation zu arrangieren. Er ist da nie angeeckt. Und das ist wieder das zweite Gesicht, was er hatte. Er war immer sehr kommunikativ, er war auch ein angesehener Inhaftierter gegenüber den Beamten. Es hat da nie Probleme mit ihm gegeben. Das Problem ist dann aufgetreten, wenn man ihm eine Flasche Bier in die Hand gegeben hat.
Das gab es aber nicht im Knast.
Davon gehe ich zumindest aus. Das habe ich nicht mitbekommen, dass es da irgendwelche Trinkrunden in der JVA gegeben hat.
Du hast ihn lange begleitet, 20 Jahre sagst du. Hat er sich in der Zeit verändert?
Ja, er ist älter geworden. Er ist älter natürlich geworden, ja. Und tatsächlich wird man sagen müssen, dass das Grundproblem leider nie beseitigt wurde, dass die ganz ausgeprägte Alkoholsucht bei ihm ein ständiger Begleiter war und ein ständiger Punkt, der ihn runtergezogen hat. Und das war einfach das, was ihn wahrscheinlich dann auch noch, wenn er denn noch leben würde, die nächsten 20 Jahre begleiten würde. Das ist einfach etwas. Oder er ist ein Mensch gewesen, der als therapieresistent letztlich dann zu beschreiben ist.
Wann ist er gestorben?
Das ist jetzt in etwa 3 Jahre her.
Der Fall, beziehungsweise Hans P. als Person, scheint dir ja immer noch sehr präsent zu sein. Warum?
Als Strafverteidiger ist es natürlich so, dass es viele, viele spannende Sachverhalte gibt. Man erlebt ja jeden Tag etwas Neues. Das heißt, ich erlebe jeden Tag spannende Geschichten und die sind mal mehr und mal weniger blutig oder mal mehr und mal weniger umfangreich. Was man ganz selten erlebt oder was ich wahrscheinlich nie wieder erleben werde, ist, dass auf Grundlage eines Verfahrens, das ich begleite, eine Gesetzesänderung erfolgt. Und das ist natürlich eine ausgesprochen spannende Situation, das zu erleben, wenn man wirklich mal einen Fall hat, der an die rechtlichen Grenzen geht. Das sind Dinge, die man sonst im Jurastudium dann lernt, wo man dann lernt, es gibt Meinung 1, es gibt Meinung 2, das ist die herrschende Meinung und irgendwas dazwischen. Und wenn man dann wirklich mal einen Fall hat, wo das Gesetz zunächst mal eine Lücke hat und man kann aktiv daran mitwirken und im Ergebnis auch dazu führen, dass ein Gesetz geändert wird und dann nicht irgendein Gesetz, sondern die Sicherungsverwahrung, das schärfste Schwert, was es gibt im Rahmen des Strafrechts und des Maßregelrechts, dann ist das schon spannend und dann ist das was man sicher immer behält und das werde ich auch immer behalten.
40 Jahre lang beschäftigte der Bielefelder Hans P. die heimischen Gerichte. 30 Jahre saß er hinter Gittern. Sein Strafregister ist lang und zeugt von hoher Brutalität. So missbrauchte und quälte er eine Frau auf bestialische Art und Weise und tötete einen Trinkkumpanen und verletzte einen schwer. Sämtliche Taten beging er im Vollrausch. Gegen Therapien schien er resistent zu sein. Inzwischen lebt Hans P. nicht mehr. Dennoch sind seine Taten vielleicht auch heute noch in Erinnerung. Das war eine weitere Folge der Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Henrike Buschmann, zu Gast im Podcaststudio war der Bielefelder Strafverteidiger Carsten Ernst. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News-Anchor und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.